ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Heidi Kastner. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, danke für die Einladung.
Sehr gern. Sie sind Gerichtspsychiaterin in Linz, sind viel gefragt als Gutachterin und Autorin. Und Sie haben jetzt ein Essay über einen Wesenszug geschrieben, über die Feigheit nämlich. Wo in Ihrem Alltag erleben Sie denn die Feigheit?
Leider überall.
Haben Sie ein Beispiel?
Wenn man sich in Besprechungen nicht exponiert, wenn man aus Besprechungen rausgeht und dann sagt, na, das ist ja ein Wahnsinn, was da schon wieder besprochen und beschlossen wurde, aber drinnen den Mund nicht aufmacht. Das ist was, was ich alltäglich erlebe, weil ich alltäglich aufgrund meiner Leitungsfunktion in einer Uniklinik in Besprechungen sitze, wo Dinge besprochen werden, die eigentlich die Dinge nur schlechter machen, also den ganzen Ablauf nur verschlechtern. Und das wissen die drin sitzen, aber es exponiert sich keiner. Man könnte unangenehm auffallen, naja, dann fällt man halt unangenehm auf. Aber man kann negative Entwicklungen, die man auch wortreich beklagt, nicht verhindern, wenn man nicht rechtzeitig den Mund aufmacht.
Jetzt sind wir ja alle nicht frei von solchen Wesenszügen. Haben Sie denn, Sie sind ja schon lange in diesem Geschäft, haben Sie da Veränderungen hinsichtlich der Feigheit festgestellt?
Ich glaube, sie hat zugenommen und ich glaube, dass es auch wesentlich normaler ist, feig zu sein, keine Zivilcourage zu haben. Wir hatten vor gar nicht so langer Zeit ein, ja, für eine Person tödliches Messerattentat in Villach, wo ein Mann eben auf Passanten am helllichten Tag wahllos eingestochen hat und einer ist dabei gestorben. Und da standen dann Leute herum, die diesen Ablauf mit dem Handy gefilmt haben. Ja? Die sind da gestanden, haben zugeschaut, wie da einer abgestochen wird und mehrere schwer verletzt werden. Und haben völlig reaktionsbefreites gefilmt, damit sie halt die Ersten sind, die dann dramatische Videos im sozialen Netzwerken posten können. Da hat sich erstaunlicherweise keiner aufgeregt drüber.
Sie schreiben ja, das betrifft ja die Zivilcourage. Ja. In Ihrem Essay greifen Sie die Zivilcourage auf und analysieren das in 5 Punkten, was denn uns davon abhält, zu helfen. Können Sie mal so die ersten 1, 2 nennen?
Naja, das ist natürlich relevant, um überhaupt zivilcouragiert handeln zu können, ist es relevant, dass man das Ereignis als solches identifiziert, nämlich dass man sagt, da wird gerade jemand verletzt, beschädigt, vielleicht getötet, das ist gefährlich.
Das war doch offensichtlich in der Situation.
Das war in der Situation fraglos gegeben. Das Zweite ist, dass es umso unwahrscheinlicher ist, dass jemand hilft, je mehr Menschen zusehen.
Warum?
Das ist erstaunlich, ne? Weil die Verantwortung oder diese vielleicht doch wahrgenommene Verantwortung, da jemandem beizustehen, dividiert sich durch die Zahl der Zuseher. Das heißt, je mehr zusehen, desto kleiner wird der Anteil, der auf die Einzelperson entfällt.
Ich kann es auf den anderen schieben.
Ich kann es auf den anderen schieben und ich kann mir denken, na, wenn der nichts tut, dann brauche ich auch nichts tun. Und es hängt natürlich sehr davon ab, wie kompetent ich mich da fühle, irgendwas zu verändern. Und wenn ich mir denke, ich kann da sowieso nichts ändern, was soll ich denn tun? Oder wenn ich das Gefühl habe, ich würde mich da selbst einer großen Gefahr exponieren, dann lasse ich es gleich einmal bleiben.
Auf der anderen Seite gibt es ja auch sehr viele positive Beispiele, wo Menschen eingegriffen haben. Was macht denn die aus?
Ich glaube, dass das im Grunde Menschen sind, die verstanden haben, dass eine Gemeinschaft nur funktionieren kann, wenn man sich mit anderen verbunden fühlt und für die auch bis zu einem gewissen Grad mitverantwortlich. Das ist aber eine Grundhaltung, die, glaube ich, in Zeiten zunehmender Individualisierung und Fokussierung auf den maximalen Benefit für die Einzelperson nicht wirklich mehr massiv vorhanden ist. Das ist eine Grundhaltung, die abnimmt oder die abgenommen hat. Man hat uns ja allen lange erklärt, dass ich zähle und ich muss schauen, dass ich weiterkomme und es geht um mich und ich muss mich um mich kümmern. Und darüber hat man, glaube ich, ein bisschen vergessen, dass ein Zusammenleben in einer Gemeinschaft nur dann wirklich gut funktionieren kann, wenn wir uns immer als Teil des Ganzen verstehen.
Wir nehmen uns die Feigheit vor heute Vormittag mit Heidi Kastner. Sie beginnen da ja mit dem Begriff. Können Sie den mal aufschlüsseln, wo der überhaupt herkommt?
Das ist ein alter Begriff, der synonym ist mit der Memmenhaftigkeit, die darauf abzielt, dass jemand einfach nicht erwachsen wird, dass er an der Mutterbrust hängt, also immer nach einer Führungsfigur schielt, die dann vorgibt, was zu tun ist, dass er sich unter dem Mantel der Mutter versteckt und nicht selbst positioniert, dass er also keine eigene Position findet und sich nicht zutraut oder nicht zutrauen will, das zu vertreten, dann ist dieser Begriff vor allem im militärischen Kontext bekannt geworden oder ja, verwendet worden, wo man einfach diese Feigheit vor dem Feind oder die Feigheit in der Schlacht als wesentlichen Kritikpunkt genommen hat, beziehungsweise diese Feigheit auch dann entsprechend drastisch sanktioniert hat.
Wie denn?
Der Begriff dezimieren, den wir ja auch kennen, der bedeutet ursprünglich, dass man aus einer Truppe, die eben nicht das tut, was man ihr befiehlt, nämlich sich mutig in den Kampf werfen, jeden Zehnten tötet. Dezimieren. Jeder Zehnte wird dann als Bestrafung für diese Feigheit getötet. Das, glaube ich, haben wir gar nicht mehr so präsent, was dieser harmlose Begriff eigentlich bedeutet.
Auf der anderen Seite gibt es wiederum Beispiele, wenn wir jetzt an den Vietnamkrieg denken. Wer da verweigert hat, war ja ein moralisches Vorbild.
Jein. Ja, da gab es auch sehr, sehr unterschiedliche Wahrnehmungen der Kriegsverweigerung im Vietnamkrieg. Da gab es diese alternative Szene, die Kriegsdienstverweigerer für Vietnam hochgehalten haben und als Helden gefeiert haben. Andererseits haben die im eigenen Land durchaus Nachteile gehabt. Die konnten also keine Universität inskribieren. Viele davon sind nach Kanada ausgewandert, wo sie dann Asyl bekamen, als politisch Verfolgte. Und im Land hatten die Kriegsdienstverweigerer, also keine wirklichen, im System des Landes hatten die keine wirklichen Vorteile.
Wir können ja direkt auf das Hier und Heute gucken. Wir führen jetzt aktuell auch Diskussionen über Kriegsdienst. Ist die Diskussion über Feigheit am Ende eine Diskussion über Moral?
Sie ist ganz sicher eine Diskussion auch über Moral, wobei ich schon den Eindruck habe, dass eine generelle gesellschaftliche Diskussion über moralische Vorstellungen angesagt wäre, weil die althergebrachten Moralvorstellungen, glaube ich, im Wandel begriffen sind.
Sie sagen gerade althergebracht. Sie stellen dann nämlich noch eine These auf. Sind Abwägen und Nachdenken altmodisch? Zu welchem Schluss kommen Sie denn da?
Ich glaube, dass das schon so wie auch die Begrifflichkeiten selbst, also der Begriff Anstand, ist ja einer, den kaum jemand mehr verwendet. Und wenn man sagt, dann klingt das irgendwie altvaterisch, so übergeblieben, nicht Anstand, wer redet schon von Anstand? Ne? Beziehungsweise ist die Unanständigkeit mittlerweile so salonfähig geworden, dass sich keiner mehr dran stößt. Es ist unsäglich, mit welchen Begrifflichkeiten und Untergriffigkeiten zum Beispiel in politischen Diskussionen gearbeitet wird, ohne dass irgendwer sich hinstellt und sagt, also jemanden, der sich so unanständig aufführt, den kann man ja unmöglich mit einer politischen Funktion betrauen. Das ist völlig abgekommen, dass zumindest der vorgegebene Anstand, ja, ob es dann wirklich immer anständig gehandhabt wurde, ist ein anderes Thema, aber dass zumindest dieser Anspruch, dass Menschen, die in öffentlichen Funktionen tätig sind, den Anstand wahren. Ja, diese Forderung, die ist eigentlich nicht mehr gegeben. Im Gegenteil, man bejubelt die sich möglichst unanständig gerieren, weil die sind mutig und trauen sich, was zu sagen.
Wobei Sie ja an einer moralischen Instanz sitzen, also als Gutachterin bei so vielen Fällen. Sie hatten mit Hunderten von Straftätern zu tun. Haben Sie denn auch Lösungen gefunden, wie man zu einem Anstand kommen könnte?
Ich glaube, Anstand ist etwas, was man nicht verordnen kann und was gesellschaftlich sozusagen in der Luft liegt oder eben nicht. Das ist etwas, was man im Laufe seiner Entwicklung mitkriegt, wo die Grenzen des Anstands sind. Die sind nicht gleichgesetzt mit den Grenzen des Strafrechts. Das Strafrecht ist ja die Ultima Ratio, das ist die höchste Sanktionsinstanz für Dinge, die ganz offensichtlich gesellschaftliche Normen überschreiten. Aber das, was eben im Recht nicht in dieser Form geregelt sein kann, ist dieser gesellschaftliche Konsens, den es eben gibt oder auch nicht, darüber, was zwar nicht sanktionswürdig, aber einfach unanständig ist und was in der Regel durch gesellschaftliche Stigmatisierung geahndet wurde.
Wenn es heißt, die Gerichtspsychiaterin Heidi Kastner legt mit ihrem Buch Feigheit den Finger in eine gesellschaftliche Wunde. Heidi Kastner, ist es das, was Sie tun wollen?
Jein. Ich denke mir, die Motive waren da zum Teil durchaus egoistisch, weil ich mich daran gestoßen habe und es mich gestört hat, diese aus meiner Sicht nachteiligen gesellschaftlichen Veränderungen zu erleben und ja, nichts dagegen zu tun. Und dann ist es, nachdem ich der Meinung bin, dass man nur bei sich selbst anfangen kann oder selbst was tun muss, weil man möchte, dass sich was ändert, habe ich mir halt gedacht, ich schreibe ein Buch drüber, vielleicht bringt es den einen oder anderen zum Nachdenken, vielleicht beginnt dann der ein oder andere darüber zu reflektieren, und es ist ja nicht unspannend gewesen bisher in diesen diversen Buchvorstellungen, Buchpräsentationen, war praktisch immer irgendjemand dabei, der gesagt hat, ich habe mir das jetzt überlegt und ich habe mein Verhalten geändert. Ja.
Haben Sie ein Beispiel?
Ja, da war eine Frau dabei, die hat gesagt, ich fahre jeden Tag mit dem Zug und ich habe mich immer wieder darüber geärgert, wie rücksichtslos manche sich da im Zug verhalten. Ja. Die beschallen alle anderen mit ihren für mich belanglosen Telefongesprächen und sitzen aber im Ruheabteil, und früher habe ich mich geärgert und habe mir gedacht, da kann man ja nichts sagen. Und jetzt stehe ich auf und gehe hin und sage ganz höflich, ich würde Sie bitten, dass Sie Rücksicht auf andere nehmen, Sie sitzen da im Ruheabteil. Ja. Ich denke mal, das kann ja dann bei dem, der das gesagt bekommt, auch vielleicht was auslösen, dass man über sein Verhalten nachdenkt. Und es sind solche Veränderungen im Kleinen. Oder jemand hat mir erzählt, er ist jetzt immer wieder mal geärgert über gewisse Verhaltensweisen des Chefs und ist dann eben nach der Lektüre hingegangen und hat gesagt, ich finde, das ist unanständig, was Sie da machen. Sie könnten das anders formulieren oder Sie könnten das jetzt nicht so kränkend formulieren und mich einfach darauf hinweisen, wenn Ihnen was nicht passt, aber dann nicht in dieser Form. Ja? Ja. Und der Chef hat ihn angeschaut und gesagt, ja, kann man machen. Ja? Ja. Also wo dann Menschen durchaus auch erleben, dass es Aufstehen für die eigene Position Veränderung bewirken kann.
Wobei, wo Sie gerade Chef sagen, muss ich hier meinen Zettel wühlen, weil Sie haben so ein spannendes Zitat rausgesucht, nämlich Zivilcourage ist das, was von einem Menschen übrig bleibt, wenn der Chef das Zimmer betritt. Das können Sie vielleicht auch nochmal erläutern.
Ja, das ist das, wo man dann trotzdem den Mund aufmacht, obwohl man ja vielleicht es für karrieretauglicher oder förderlicher für das eigene Fortkommen erachten würde, den Mund nicht aufzumachen. Und manchmal ist das auch ein Irrtum, weil manchmal ist genau das, dass man sich positioniert, das, was einem dann auch für eine weitere Karriere prädisponiert, weil man sieht, das ist jemand, der kann seine Positionen vertreten, der kann zu dem stehen, der kann vielleicht auch Dinge durchsetzen oder umsetzen. Das ist nicht jemand, dem man nur nachläuft.
Kann sich nur nicht jeder rausnehmen, vielleicht den Mund aufzumachen.
Das mag durchaus sein. Ja. Also es ist auch nicht so, dass es von jedem allzeit erwartet werden kann, für was immer einzustehen. Wenn die Bedrohung, die aus diesem Einstehen resultieren würde, zu groß ist, und wenn zum Beispiel das eigene Leben bedroht wäre, wenn jetzt zivilcouragiert irgendwie.
Alleine hierarchische Systeme.
Oder massiv hierarchische Systeme. Und dann kann man sich aber durchaus überlegen, ob man in so einem System weiter verbleiben will, wenn dieses System so dramatisch ist.
Wir diskutieren über Feigheit und alles, was damit zusammenhängt. Heidi Kastner ist zu Gast in SWR1 Leute, und die SWR1-Hörerinnen und Hörer schalten sich ein. Am Bodensee in Radolfzell ist Anja und schreibt uns gerade, ich habe das gerade über den Anstand gehört, den man haben sollte. Mir kommt der Spruch in den Sinn, Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr. Und unsere Kinder wurden so erzogen, sich anständig zu benehmen, aber immer wieder hatte ich das Gefühl, ihnen damit Nachteile gegenüber anderen verschafft zu haben. Dreistigkeit siegt eben leider oftmals. Heidi Kastner, was sagen Sie?
Ich glaube, Dreistigkeit mag siegen im Kurzen, aber in the long run, glaube ich, lebt man mit sich und den anderen wesentlich besser, wenn man seinen eigenen Anstand bewahrt. Und Bescheidenheit ist ja ein anderes Thema. Ich glaube, Bescheidenheit sollte man auch nicht mit sich selbst klein machen, verwechseln. Es ist durchaus mit Bescheidenheit vereinbar, wenn man selbstbewusst ist und weiß, was man kann. Ja. Man sollte sich halt nicht anmaßen, Dinge zu können, die man nicht wirklich beherrscht. Aber bescheiden zu sein heißt nicht, sich immer klein machen, verstecken und ja nicht den Mund aufmachen.
Es ist wichtig, da immer differenzieren.
Da muss man differenziert sein.
Ja. Dann schreibt uns Anne gerade und sagt, ich bin eigentlich eine Mundaufmacherin, vor allem in Sachen Tiere. Im Job ging das mal voll in die Hose. Ich arbeite in einem Möbelhaus. Der Chef fragte mich eines Abends, ob ich ein Problem mit ihm hätte, was zutraf. Er ließ uns als Mitarbeiter im Stich, kümmerte sich um nichts, hielt Versprechen nicht ein. However, ich sagte wahrheitsgemäß ja. Er entschwebte und kam 10 Minuten später mit meiner Kündigung zurück. Da es noch 3 Tage bis zum Ablauf der Probezeit waren, war ich erstens machtlos und zweitens auch irgendwie erleichtert.
Da muss man sich dann wirklich fragen, warum der Mensch fragt.
Wenn er die Antwort nicht verträgt.
Wenn er die Antwort nicht verträgt, ne, dann würde er die Frage nicht stellen. Wenn ich eine offene Frage stelle, kann ich verschiedene Antworten bekommen.
Sie gehen ja so weit zurück, dass Sie sich angucken, wie Platon die Feigheit definiert hat. Nämlich so, dass aus falscher Furcht nicht reagiert wurde. Wenn Sie das auf heute übertragen, wenn Sie jetzt hier Beispiele hören, welche falsche Furcht gibt es denn heute?
Das ist eben die Frage, wovor sich Menschen fürchten, wenn sie zum Beispiel in gesicherten Anstellungssituationen, nicht in der Probezeit, sondern in gesicherten Situationen auch den Mund nicht aufmachen. Es ist ja völlig verständlich und da wäre wahrscheinlich keiner dagegen, wenn man sagt, ich muss jetzt nicht mein Leben riskieren, ja, nur mutig zu sein. Das ist auch nicht jedem gegeben. Es ist auch durchaus zulässig, dass nicht jeder sagt, und wenn es um mein Leben geht, ist mir auch egal. Ja? Ja. Oder eine schwere Verletzung oder Beeinträchtigung zu riskieren, das muss man nicht. Ja? Das kann nicht die Forderung sein. Da ist eine Grenze, nehme ich an. Und für die meisten gibt es diese Grenze.
Sie spielen auf dieses Zitat an. Ich muss nicht deiner Meinung sein, aber ich würde mein Leben dafür geben, dass du deine Meinung sagen darfst.
Aber dann fragt man sich manchmal wirklich, um was es bitte geht, warum jemand den Mund nicht aufmacht. Ne? Also welche Angst ist da überhaupt hindernd oder was hindert die Menschen? Manchmal, glaube ich, ist es eine sehr banale Angst, nämlich sich zu exponieren. Nicht einmal die Angst vor den Konsequenzen, die vielleicht eh vernachlässigbar sein, sondern einfach diese Angst, dann alleine auf einer Position zu stehen und dort stehen zu bleiben und sich dann von der Gruppe irgendwie abzuheben.
Mhm. Wobei Sie auch ein Thema ansprechen in Ihrem Essay über die Feigheit, dass es Forderungen gibt, die dann anschließend ins Gegenteil verkehrt werden. Da nehmen Sie das Beispiel der Wokeness auf. Das müssen Sie vielleicht mal erläutern.
Ja, die Wokeness, das Aufgewachtsein, das kommt ja vom Aufwachen, der Begriff, ist ja eine ursprünglich sehr vertretenswerte Position gewesen, die darauf abgezielt hat, dass man Ungerechtigkeit oder Ungleichbehandlung beenden soll.
Also an sich gut, eine Forderung aufzustellen, das, was Sie im Grunde sogar
absolut
fordern.
Absolut, eine gute Forderung, die überfällig war und die unter anderem dieses Primat der alten weißen Männer beenden hätte sollen oder auch diese fraglos hingenommenen Übergriffe gegen Frauen, was immer, ja, oder rassistisch motivierte Entscheidungen hinterfragen sollte und da eben zu einer Gleichbehandlung aller führen sollte.
Wo ist es denn gekippt?
Das ist dann gekippt, als es zur Religion wurde und zum Mechanismus der Selbsterhöhung derer, die diese Art Religion vertreten haben. Also als das in eine fanatische Bewegung ausgeartet ist, wo es gereicht hat, sich als besonders woke zu präsentieren, um sich moralisch erhaben zu fühlen. Immer wenn solche Bewegungen dann in eine Art Fanatismus kippen, dann verkehren sie ihrer ursprünglichen Intention eigentlich ins Gegenteil.
Das hat ja fast was Religiöses, wenn Sie
das hat was Religiöses. Wir erleben ja bei uns auf jeden Fall einen Rückgang der althergebrachten Religionen. Aber offensichtlich kann der Mensch ohne irgend so einen Religionsersatz schlecht leben. Also nimmt man sich irgendwelche anderen Konstrukte, denen man dann mit fast religiöser Inbrunst anhängt und die man dann mit einem missionarischen Eifer und entsprechendem Fanatismus vertritt. Und das war bei der Wokeness genau dasselbe. Da waren dann Menschen woke, die sowas von intolerant waren, dass sie die Intention der Bewegung, die sie vorgeblich vertreten haben, offenbar gar nicht verstanden haben. Und da ist dann mit dieser Wokeness-Keule alles erschlagen worden, was Differenziertheit beinhaltet hat oder was sowohl als auch beinhaltet hätte, also eine gewisse Ambiguitätstoleranz oder eine Diskussionskultur bedurft hätte, um da zu einem Nenner zu kommen, gemeinsam.
An Schulen werden Lehrer angegriffen, die sich als schwul outen. Islamistische Haltungen werden zunehmend hingenommen. Der Psychologe Ahmad Mansur, der warnt seit langem davor, er braucht selbst Polizeischutz. Heidi Kastner ist bei uns, forensische Psychiaterin. Sie fordern Anstand und Mut und sagen, Feigheit hat bei uns Überhand genommen. Da ist jemand, der sich einsetzt. Der muss jetzt mit schweren Konsequenzen leben. Wollen Sie das?
Ich weiß nicht, ob wir das wollen. Wir sprechen dauernd von den europäischen Werten, sind aber nicht bereit, sie zu verteidigen. Das wird sie nicht erhalten. Und man kann diese Toleranz natürlich auch so weit treiben, dass man maximale Intoleranz toleriert und das höhlt jede Demokratie aus. Ich glaube, es gehört auch zu dem Vertreten von Werten, klare Grenzen zu setzen, wo eben Werte nicht angegriffen werden dürfen, wo Werte nicht ausgehöhlt werden dürfen und wo die Grenzen der Toleranz angesagt sind. Und wenn jemand aus Angst davor, dass er sich dann vielleicht bei irgendwelchen Communities unbeliebt macht, diese Grenzen nicht aufzeigt, dann haben wir eine anarchische Situation, in der die dominieren, die am vehementesten sind, am aggressivsten sind und am lautesten sind.
Um vielleicht gerade nochmal bei diesem Beispiel des Psychologen Mansour zu bleiben. Er beklagt, dass zu lange geschwiegen wurde hinsichtlich von Missständen und dass dadurch die Missstände überhaupt erstmal wachsen konnten. Da ist auch gleichzeitig ein Vorwurf an die Medien drin. Wie sehen Sie das denn als erfahrene Psychiater?
Ganz genauso. Ich glaube, diese Diskussion hätte man schon vor viel längerer Zeit führen müssen, bis zu welchem Grad wir akzeptieren, dass unsere Traditionen, unsere Werte da unterminiert werden und das nicht unter dem Deckmantel der Toleranz dann einfach hingenommen wird. Das ist eine Diskussion, die man auch wegen dieser Wokeness nicht führen konnte und die auch von den Medien nicht geführt wurde. Da hat man nämlich immer Angst gehabt, dass man dann an den Pranger gestellt wird als jemand, der rassistisch ist, der hinterwäldlerisch ist, der irgendwie stecken geblieben ist, der nicht mit der Zeit geht. Aber das ist eine Diskussion, die wir uns lange erspart haben, wo man dann immer nämlich immer unglaubwürdiger wurde, weil man gesagt hat, das ist alles bestens und das muss man einfach alles tolerieren. Und das hat auch sehr viel Unmut ausgelöst bei Menschen, die das im Alltag erlebt haben und erlebt haben, wie nachteilig diese Haltung ist.
Weil Medien ihrer Aufgabe nicht mehr nachgekommen sind?
Weil Medien ihrer Aufgabe gesellschaftliche Problemkonstellationen zu diskutieren nicht mehr nachgekommen sind. Da hat man sich mainstreammäßig angepasst an das, was am wokesten war und hat sich damit natürlich den Vorwurf erspart, dass man vielleicht retro ist oder dass man vielleicht stecken geht und antiquiert ist. Aber es ist ein Thema, das in der Luft lag und dieses Thema hat man feige umschifft.
Jetzt können Sie als Gutachterin und Psychiaterin ja vielleicht das auch ganz gut analysieren und sagen, was sind das für Mechanismen gewesen, wenn wir jetzt mal bei diesem Beispiel Medien bleiben, was hat die dazu veranlasst? Weil es wäre ja eigentlich Aufgabe gewesen, vielschichtige Meinungen abzubilden. Man muss auch immer differenzieren, die hat es ja auch teilweise gegeben, aber Sie haben den Mainstream angesprochen und angeprangert, da dann eben zu wenig.
Es ist der Weg des geringsten Widerstands und es ist einfach auch die Angst, sich einer Meute auszusetzen, die gar nicht so zahlreich ist, aber sehr laut schreit. Es ist ja nicht so, dass die am lautesten schreien, immer die meisten sind. Es sind ja sehr viele ruhig und nicht einverstanden. Und die nimmt man dann halt auch nicht unbedingt wahr. Und die am fanatischsten sind, sind natürlich am lautesten. Und das kann unangenehm sein, beziehungsweise kann das dann auch zu entsprechenden Drohungen führen. Es kann Charlie Hebdo, ne, das kann dann auch zu solchen Ereignissen führen. Und das ist natürlich die Maximalausprägung. Aber aus Duckmäusertum, man könnte auch Feigheit dazu sagen, hat man sich eben das erspart. Und damit wird man natürlich auch für eine große Anzahl an Bürgern, die diese Probleme sehr wohl erkennen, irgendwie unglaubwürdig.
Jetzt mal, um zu einem anderen Beispiel zu kommen, was gerade viel diskutiert wird, nämlich Donald Trump. Also da nicht über jedes Stöckchen zu springen und jede Meldung abzubilden. Oder was wäre da dann der richtige Weg? Oder ihm es nicht recht machen zu wollen, wie Friedrich Merz, der jetzt froh war, dass er da gut wegkam, sondern dann ihm die Stirn zu bieten. Was würden Sie sagen? Was ist der richtige Weg?
Ich glaube, dass es durchaus notwendig ist, mit Menschen, die so konfiguriert sind wie der aktuelle Präsident der USA, auch einmal klare Kante zu zeigen. Ich glaube, dass das Menschen sind, die keine andere Sprache verstehen und die jedes Nachgeben als einen Sieg für sich verbuchen und sich da nicht vorweg schon auf ein Einknicken vorzubereiten, wäre wahrscheinlich auch eine Strategie im Umgang mit dieser Art von Nicht-Politik, die dieser Mensch praktiziert.
Kurze Zeitreise gerade zum britischen Premier Chamberlain, über den Sie geschrieben haben. Mit welchem Hintergrund?
Mir sind diese verblüffenden Parallelen zwischen dem Umgang Chamberlains mit Hitler und dem Umgang mancher westlicher Staaten mit Putin aufgefallen.
Nämlich?
Chamberlain hat ja damals wirklich ernsthaft gedacht, wobei seine Motive wahrscheinlich lauter waren, aber trotzdem fatal, dass er mit jemandem wie Hitler einen haltbaren, verlässlichen Vertrag schließen kann. Also ich gebe ihm etwas und dann gibt er Ruhe, war so die Vorstellung. Er war natürlich fantasielos, ja, insofern auch, wenn man so will, in gewisser Weise dumm, weil er sich nicht vorstellen konnte, dass es Menschen gibt, die nicht so funktionieren wie er, nämlich wenn man Verträge schließt, hält man die ein, Actus und Servanda, das war für den offenbar das Leitmotiv, aber er konnte sich eben nicht vorstellen, dass es andere gibt, die das andere anders sehen, die nämlich nachgeben, für Schwäche halten und als Einladung sehen, weiterzugehen. Und analoge Ratschläge hat man ja auch für diesen Umgang mit Putin und sein Vorgehen in der Ukraine gehört, unter anderem auch von deutschen Parteien oder deutschen Politikern. Und diese Form der Dummheit so zeitnah zu wiederholen und damit eine Einladung auszusprechen, weiterzugehen, weil kein Widerstand kommt. Das habe ich doch für erstaunlich gehalten.
Jetzt würden manche vielleicht argumentieren und sagen, ja, das mag ja eine schöne Theorie sein, wenn Sie das aus Ihrer psychiatrischen Sicht analysieren. Aber in der Realität muss man natürlich mit Diplomatie weiterkommen. Kann ja nur so gehen.
Man muss mit Diplomatie weiterkommen, muss aber anerkennen, dass es Menschen gibt, die für Diplomatie nicht tauglich sind. Und man könnte ja auch hergehen und das, was dieser Herr, nämlich Putin, immer wieder gesagt hat, einmal hören und auch ernst nehmen und das nicht nur als Geplapper eines größenwahnsinnigen, aufgeblasenen Diktators sehen. Und wenn der sagt, ja, also das Großrussische Reich und da gehören ja dort auch andere Länder dazu, dann könnte man sich einmal durchaus überlegen, dass der das ernst meint. Und es ist ja nicht so, dass dieser Angriff auf die Ukraine out of the blue erfolgt wäre, da gibt es ja schon viel länger Krieg, der bei uns eigentlich nicht thematisiert wurde. 2014 hat es begonnen und kein Mensch hat sich darüber aufgeregt und nach wie vor wurde hier gefaselt von Handel durch Wandel. Und man hat gedacht, man kann den schon in einem kleineren Format halten, indem man ihm halt da irgendwelche Zuckerl gibt. Nicht? Oder man führt ja dann durch diesen Handel zu Umbrüchen in einem Volk, das offenbar andere Prioritäten hat.
Sie haben sich ja jetzt aufgrund Ihres Essays viel mit der Geschichte beschäftigt. Haben Sie denn dahingehend positive Beispiele, wo es dann klug war zu handeln und zu argumentieren?
Ich denke mal, es war relativ klug, was Churchill dann gemacht hat, nämlich Kante zu zeigen und zu sagen, er hat im Wesentlichen gesagt, da müssen wir durch. Ja? Weil wenn wir da nicht durchmarschieren, dann gehen wir unter. Und er hat ja dann auch kein Hehl daraus gemacht, wie furchtbar das wird. I have nothing to offer but blood, sweat and tears. Ne? Also mehr wird es in der nächsten Zeit nicht auf uns warten. Aber manchmal ist es halt auch erforderlich, die eigene Lebensform unter massiven Einsatz zu verteidigen. Das ist furchtbar, das ist schrecklich, das ist entsetzlich. Es ist entsetzlich, dass wir immer noch diese Methodik brauchen, um Konflikte zu klären und dass immer noch Menschen in Führungspositionen kommen können, die das für eine taugliche Methode halten, aber es ist Faktum.
Wobei man da natürlich wieder argumentieren kann, mit diesem Spruch, der Überbringer der schlechten Nachricht wird gehängt. Also es will niemand hören, wie dramatisch eine Situation wirklich ist, oder?
Da bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, was niemand mehr hören will, sind Lügen. Die Wahrheit ist den Menschen zumutbar. Also ich glaube, es ist wesentlich besser, unangenehme Wahrheiten auf den Tisch zu legen, als sich dauernd herumzudrücken und irgendwelche Sachen zu erzählen, die sich binnen kurzem als falsch erweisen. Das kostet Vertrauen und das verliert Vertrauen.
Da können wir vielleicht gerade noch eine Hörermeinung aufgreifen. Martin Krauch schreibt uns nämlich gerade, in dem Moment, wo nur noch toleriert wird, hat die Gesellschaft verloren. Das passt vielleicht gerade dazu. Was sagen Sie da?
Das ist ganz sicher so. Und da hätte man eben auch schon viel früher hergehen müssen und sagen, das sind unsere Grenzen.
Heidi Kastner bei uns in S1 Leute. Jetzt haben wir schon festgestellt, dass wir alle feige sind. Ist das denn gleichermaßen der Grund, warum wir dann zu Menschen wie Edward Snowden beispielsweise aufsehen oder wenn die Panama Papers aufgedeckt werden, solche Geschichten?
Natürlich, das sind unsere Leuchttürme, nicht, die herausragen aus dem Meer der Feigheit, wo wir dann sagen, Wahnsinn, was sich die trauen. Dabei übersehen wir aber immer wieder, dass es ja nicht darauf ankommt, so ganz zentrale und herausragende Dinge zu tun, sondern es ginge ja eigentlich darum, diese ganz alltägliche kleine Fähigkeit etwas zu reduzieren. Nicht jeder von uns kann Snowden sein oder ja. Nicht jeder von uns kann jetzt irgendwelche Panama Papers aufdecken. Und wenn wir nur das als mutig wahrnehmen, dann ist das ja unerreichbar.
Ja, weil es so weit weg ist.
Es ist so weit weg, es kann sowieso keiner. Ne? Also ich glaube, man sollte es viel mehr im alltäglichen Kleinen sich anschauen, weil da kann man nämlich was ändern.
Dann haben wir eine Situation von Daniel Pfleiderer, der uns gerade geschrieben hat. Szene im Freibad. Ein Junge hat einen anderen Jungen im Schwitzkasten, taucht ihn minutenlang immer wieder langzeitig unter. Handzeichen des Getunkten werden ignoriert. Viele Erwachsene und Kinder nehmen die Szene wahr, gaffen nur oder schauen weg. Ich spreche den Jungen an, er lässt von dem anderen ab. Dann folgt der obligatorische Satz, ist nur Spaß. Ich sage, Spaß ist, wenn beide lachen und das, was hier gemacht wird, geht über Spaß hinaus. Er hört auf, eine Stunde später kommt der Getunkte auf mich zu, bedankt sich und sagt, dass sich sonst niemand traut, etwas zu sagen und alle Angst haben. Wenn die Jungs in diesem Alter nicht immer wieder von Erwachsenen ihre Grenzen aufgezeigt bekommen, dann lernen sie es nie. Wenn alle wegschauen, akzeptieren wir die Grenzüberschreitung in der Hoffnung, nicht selber Opfer zu werden. Das ist nicht der Weg und nicht die Gesellschaft, in der meine Kinder aufwachsen sollen. Das passt dazu, das Beispiel, oder?
Das passt dazu, das kann man unterschreiben, aber das führt natürlich ein weiteres Problem ein, nämlich das der mühsamen Erziehung. Erziehung ist natürlich auch Grenzsetzung und immer nur zusehen, wie Kinder das tun, was sie aus ihrer momentanen Verständnis von Regeln oder aus ihrem momentanen Bedürfnis heraus tun wollen, das würde ich nicht unter Erziehung subsumieren. Ich glaube, es ist ganz wesentlich und ein ganz zentraler Teil, dass man Grenzen zieht und vermittelt. Man kann ja durchaus dabei vermitteln oder sollte dabei auch vermitteln, warum diese Grenzen nötig sind. Aber wenn man es nicht tut, wachsen halt grenzenlos agierende Menschen auf, die die Grenzen anderer nicht akzeptieren.
Wie ist das denn in Ihrer Aufgabe als forensischer Gutachterin? Beurteilen Sie da, dass Grenzen immer weiter verschoben werden?
Nein, das nimmt unterschiedliche Richtungen an. Ne? Es ist ja so, dass das Strafrecht zumindest in Österreich ist es zu beobachten, immer wieder mal auch anlassbezogen die Grenzen enger setzt und nach irgendwelchen hochdramatischen Fällen die Sanktionsdrohung für diverse Delikte erhöht und dann damit auf Zurufe der rechtstreuen Bevölkerung reagiert, die das fordert, was man auch hinterfragen kann. Es werden immer wieder mal neue Tatbestände eingeführt. Es werden also in manchen Bereichen, vor allem im Bereich der sexuellen Selbstbestimmung, die Grenzen zunehmend enger gezogen, was, glaube ich, schon auch eine Folge dieser MeToo-Bewegung ist, die dann eben weltweit um sich gegriffen hat und durchaus auch zu Recht entstanden ist. Aber wie die Menschen mit den Regeln umgehen, ist ein anderes Thema.
An welcher Stelle fangen Sie denn an, Sanktionen zu fordern? Wenn wir jetzt nochmal dieses Beispiel aus dem Freibad nehmen. Sollte da jemand sanktioniert werden, der jetzt getunkt hat?
Ich glaube, primär müsste man wieder zur ganz altmodischen Form des Miteinander-Ausredens zurückkehren. Ne? Also man müsste, glaube ich, den einmal schnappen und sagen, pass mal auf, ja, so geht das nicht. Möchtest du, dass man mit dir so umgeht? Ne? Nämlich genau diesen Perspektivenwechsel einführen. Wie würdest du dich fühlen, wenn das jemand mit dir täte? Ne? Und dann müsste man, glaube ich, auch einfordern, dass er sich beim anderen entschuldigt. Und dass der andere das vielleicht auch akzeptieren kann. Also dieses Miteinander reden, solche Dinge besprechen und dem Täter in dem Fall auch nachfühlbar und verständlich machen, warum sein Verhalten grenzüberschreitend war, das wäre schon mal ein guter Anfang. Ich glaube, man muss nicht immer mit der Keule des Strafrechts und der Sanktion daherkommen, aber das einfach gar nicht zu kommentieren und das dazu zu sehen und sich zu denken, naja, vielleicht tunkt er sonst mich, das ist eine Form von Feig, die uns gesellschaftlich schadet.
Ja, es klingt so einfach aufeinander aufpassen.
Das würde ja schon reichen, oder? Wäre schon mal ein guter Anfang. Ne?
Wir haben viel über das Phänomen der Feigheit erfahren. Jetzt gerade haben wir das Thema Grenzen setzen gehabt. Haben Sie da eigene Beispiele aus Ihrer Kindheit vielleicht?
Ich erinnere mich noch lebhaft an eine Situation mit meinem Vater, der mittlerweile 94 ist und den ich immer sehr geschätzt und gemocht habe. Und ich habe natürlich damals, da war ich 8 oder 9 Jahre alt, von anderen Kindern mitbekommen, dass die immer wieder mal eine Ohrfeige bekommen haben oder halt von ihren Eltern auch körperlich reglementiert wurden oder misshandelt wurden, wenn man das korrekter bezeichnet. Und das kannte ich von meinem Vater nicht. Und ich erinnere mich noch sehr gut an mein Unverständnis als Kind, dass mein Vater das nicht macht.
Und weil die anderen es erzählt haben.
Die anderen haben das erzählt und ja. Ich habe immer gesagt, der macht das nicht. Ne? Und die haben das kaum glauben können. Und ich habe mir damals gedacht, das gibt's ja nicht. Ne? Und ich habe es damals darauf angelegt, es wirklich so weit zu treiben, bis er mir auch eine runterhaut. Und ich weiß noch, das war eine gezielte Aktion, so lange wirklich unerträglich zu sein, bis ich bei ihm einfach an diese Grenze stoße und er mir eine knallt. Das habe ich dann auch geschafft. Es war für mich, und das Gefühl habe ich heute noch genau, ich weiß noch, wo das passiert ist, wo wir gestanden sind, aber noch sehr präsent. Und für mich war das dann so eine, klingt jetzt völlig pervers, aber eine sehr befriedigende Situation. Ich wusste, aha, ja, es gibt diese Grenze.
Das wollten Sie wissen?
Ich wollte es wissen. Er war desperat, er hat sich bei mir entschuldigt. Es war für ihn fürchterlich. Ja? Und ich habe ihm dann erklärt, ich wollte es wissen. Und das, ich war nicht traumatisiert. Es ist auch kein Plädoyer für die Ohrfeige. Ja? Ja. Es war einfach offenbar zu viel für ihn. Es gab eben dann diese Grenzüberschreitung. Aber ich weiß noch, dass ich das damals als befriedigend erlebt habe, weil es im Vergleich zu anderen dann auch bei mir klar war, dass es das gibt.
Naja, Sie hatten ja da, Sie wollten was für sich klären.
Und ich wollte das was für mich klären.
Ja. Ja. Haben Sie denn Beispiele übertragen jetzt auf die Gesellschaft in Österreich, wo Grenzen gesetzt werden? Aus Ihrem Alltag, wo Sie vielleicht was erlebt haben?
Ja, es war vor kurzem, meine Frau ist mit dem Auto heimgefahren und es hat ein Motorradfahrer, der sich von ihr offenbar im Verkehr, was weiß ich, geschnitten, behindert oder sonst was gefühlt hat, hat dann sich sehr provokant verhalten. Das heißt, er ist mit 20 km/h vor ihr hergefahren, hat sich immer wieder quergestellt, hat sie offensichtlich behindert, als sie ihn überholen wollte, hat er sich dann wieder vor sie positioniert und ist dann stehen geblieben, ist auf ihr Auto zugegangen, hat mit der Hand auf die Motorhaube geschlagen, also wirklich drauf geduscht und hat dann zu schreien angefangen. Sie sei ihm über das Bein gefahren, was natürlich nicht wahr war. Und sie hat es dann irgendwie geschafft, ihn zu überholen und ist dann heimgefahren. Er hat sie dann verfolgt, er hat dann weiter gebrüllt, er ist vor dem Haus dann abgestiegen und hat gebrüllt, dass er die Polizei ruft, weil sie ihm über das Bein gefahren sei. Sie ist dann ins Haus und hat ihrerseits die Polizei gerufen, weil sie das Ganze für durchaus unangenehm bis bedrohlich gefunden hat. Und sie hat dann eben gewartet auf die Beamten und dann hat sie gesehen, dass das Unfallkommando kam, weil er ja offenbar gesagt hat, sie sei ihm über das Bein gefahren und hätte ihn verletzt, was natürlich nicht gestimmt hat. Und wir haben dann gesehen, dass die Beamten sich vor diesem Menschen aufgebaut haben und den einmal wirklich ordentlich gemaßregelt haben, was das soll, da mit falschen Angaben die Polizei zu rufen, dass er ganz offensichtlich unverletzt ist, dass man den Abdruck seiner Hand auf der Motorhaube sehr deutlich sieht, dass da also offenbar eine Nötigung oder übergriffiges Verhalten stattgefunden hat und dass das so nicht geht. Und dann kam der eben ins Haus und hat mit meiner Frau gesprochen, ob sie bereit wäre, sich mit dem da auszureden. Er sieht mittlerweile ein, dass das Verhalten falsch war. Und sie hat dann gesagt, ja, durchaus. Ne? Sie ist dann raus, er hat sich bei ihr entschuldigt, sie haben sich die Hand gegeben. Er war ziemlich betreten und hat offenbar erkannt, dass sein Verhalten deplatziert war. Und die Geschichte war ohne Anzeige, ohne irgendwas erledigt.
Ja.
Es hat keiner einen längerfristigen Schaden davon gehabt. Es war einfach vom Tisch und es war korrekt vom Tisch. Und ich glaube, dieses Miteinander reden könnte man auch auf diese Freibadsituation umlegen.
Absolut, ja. Wie schön, dass es auch positive Beispiele gibt.
Es gibt auch positive Beispiele.
Vielen Dank erstmal für Ihren Besuch heute Vormittag in SWR1.
Danke für die Einladung. Danke.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.